Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder in ihrer normalen Rolle als Host des Podcasts Mit Milch und Zucker, die Brenda. Hallo.
Hallo.
Im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Lisa. Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben jetzt auch im Vorhinein schon ein bisschen gequatscht und dann gemeint, nein, wir müssen jetzt gleich aufnehmen, weil sonst alles, was man nicht aufnimmt, ist verloren. Das ist nicht gut. Hier stelle ich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor, damit sie auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Kurz gesagt könnte man dich vorstellen als Singer, Songwriterin und Keyboarderin und damit wäre es gegessen, aber du hast noch einiges mehr gemacht. Deswegen hole ich ein bisschen aus. Du musizierst eigentlich schon seit deiner Kindheit, hast Keyboard gelernt, Gitarre, Klavier, hast später auch Gesangsunterricht genommen und wie du dann begonnen hast auch zu singen, hast du auch begonnen Texte und Gedichte zu schreiben, hast dann in weiterer Folge den Kontaktstudiengang Popularmusik an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg belegt, was ja auch schon mal ziemlich cool ist und nicht so alltäglich. Vielleicht kommen wir darauf noch ein bisschen zu sprechen. Seit 2010 unterstützt du die in unserem Podcast schon recht häufig vorgekommene Indie-Rock-Band Matzen als Tourmusikerin bei Konzerten am Keyboard, wie auch jetzt gerade. Du bist jetzt auch gerade mit auf Tour, gell? Ja. Sehr cool.
Ja.
Du bist aber nicht nur Keyboard, sondern unterstützt sie auch als Background-Sängerin. Und vor knapp 10 Jahren, nämlich 2014, hast du den Song Auf Federn veröffentlicht. Also bist auch solo unterwegs, stehst immer noch auf der Bühne. Und weil das alles natürlich nicht reicht, hast du auch dein Label gegründet. Und zwar Shit Records heißt das Ganze. Und ja, man kann sehr viel noch weiter drüber sagen, aber ich bin jetzt mal ruhig und die Brenda soll bitte das Thema vorstellen, weil da kommt eh alles noch auf.
Okay, das Thema haben wir uns heute gedacht. Lisa, wie kann die Musikbranche weiblicher werden? Heute ist der Internationale Frauentag, also 8. März, ein Tag mehr, an dem wir über Repräsentation von Frauen in allen Bereichen des Lebens bzw. Unterrepräsentation sprechen müssen. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen und nicht-binären Menschen in der Musikbranche ist, auch dank zahlreicher Initiativen, inzwischen ein viel diskutiertes Thema. Festivals, Charts und Musikpreise sind nämlich männlich dominiert. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie deine Musik ist, wie du zur Musik gekommen bist, was dein Zugang zur Musik ist und wie es als Frau in der Musikbranche ist. Was braucht es, um die Musikbranche weiblicher zu machen und was können wir dazu beitragen? Das sind ein paar Fragen, die wir uns überlegt haben. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja, sehr schönes Thema übrigens, wollte ich nur mal zwischenwerfen.
Dankeschön, wir bemühen uns.
Film oder Serie?
Film.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Im Zweifel immer früh aufstehen. Aber es kommt drauf an, wenn man ins Bett geht. Immer genug schlafen. Also für mich ist das Credo genug schlafen. Nix unter 7 Stunden. Also wenn ich erst um 3 ins Bett gehe, dann auf jeden Fall ausschlafen. Und wenn ich normal um 12, 11 ins Bett gehe, dann früh aufstehen.
Inspiration hole ich mir durch?
Menschen, Leben. Also das Leben an sich. Und aber auch wirklich durch Literatur, Bücher, Gedichte und auch tatsächlich Filme.
Als Kind wollte ich werden?
Tierärztin. Ich wollte Pferdewirtin und Tierärztin werden. Alles egal was, nur mit Pferden und Tieren.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Auch wenn das irgendwie, wenn man den oft nicht annehmen kann, weil man sich denkt, ja, wie soll ich das denn umsetzen? Aber meine Mutter hat immer zu mir gesagt, mach einfach, was dich glücklich macht. Oder auch meine Eltern. Das konnte ich lange nicht sagen, was das ist, was mich glücklich macht. Aber letztendlich kann man da ja nur hingehen und schauen, was ist denn das, was mir Spaß macht und mich glücklich macht. Und ja, irgendwie ist das schon so der beste Ratschlag.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit leckerem Essen, zum Beispiel Süßigkeiten oder einer leckeren veganen Pasta oder irgendwas. Mit Essen kann man mich immer glücklich machen.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Oh, ich hätte tatsächlich sehr gerne viele Videos, also so als ich klein war, als ich so alles vor 7, wie ich dort war, weil ich habe kaum Erinnerung an diese Zeit. Also das muss jetzt keine spezielle Situation sein, aber zum Beispiel, wie war ich so als Grundschülerin in der Schule? Das fände ich spannend, so zu sehen.
Was ist der beste Wochentag und was ist der schlimmste?
Naja, ich sag mal so, dadurch, dass ich ja selbstständig bin und Musikerin und die Tage für mich eigentlich alle relativ gleich sind, also ich habe ja nicht so ein klassisches Wochenende, kann ich da eigentlich gar nicht sagen, was der schlimmste Tag ist. Also ich finde Montag jetzt zum Beispiel nie schlimm. Ich finde es manchmal schlimm, dass sonntags dann Geschäfte nicht offen sind, wenn ich irgendwie den Wochentag nicht auf dem Schirm habe und dann denke, ich gehe mal einkaufen und dann fällt mir eines Sonntag. Deswegen ist vielleicht das der schlimmste Tag. Vielleicht bin ich die Einzige, die das sagt. Aber für mich sind die Tage sonst einfach relativ gleich als selbstständiges, arbeitendes Wesen.
Diese Frauen inspirieren mich.
Mich inspirieren ganz viele Sängerinnen. Also ich kann jetzt gar nicht so Namen sagen, aber mich interessieren immer Frauen, die offensichtlich ihren Weg gehen. Und es muss kein besonders erfolgreicher oder so sein, sondern das sind einfach Frauen, bei denen man merkt, die gehen, ja, die gehen dahin, wo es sie glücklich macht. Und wenn es nochmal ein Richtungswechsel ist mit 40, wie zum Beispiel meine Schwester, die nachdem sie Kinder bekommen hat, nochmal, also ihren Job, den sie davor 20 Jahre gemacht hat, an den Nagel gehangen hat und eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht hat und damit jetzt total glücklich ist und im Frauenhaus arbeitet und denkt, sie hat jetzt die Berufung gefunden, dann inspiriert mich sowas total. Also das finde ich einfach mutig und schön und das hat nichts mit jetzt einem von außen betrachteten Erfolg von erfolgreichen SängerInnen oder so zu tun, sondern, oder Sängerinnen, wir sind ja bei Frauen, aber solche Menschen und Frauen inspirieren mich.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Da gibt es so viele, vor allem, weil es ja auf die Stimmung ankommt, die man hat und haben will. Also ich finde, auf keiner Playlist darf fehlen, ich habe es auf sämtlichen Playlisten, ob es jetzt Entspannung ist oder Sommer oder Morgen, am Morgen, also es passt zu jeder Tageszeit, ist Super 700 mit Live with Grace. Wer es nicht kennt, jetzt mal hören. Es ist eine fantastische Band, die es leider so nicht mehr gibt. Aber die Sängerin Ibadet Ramadani hat jetzt gerade ein Album rausgebracht, was auch sehr schön ist. Aber dieses Lied, wenn ich es höre, macht es mich einfach glücklich.
Danke sagen möchte ich.
Danke sagen möchte ich allen Menschen, die ihr Leben dem hinwenden, diese Welt besser zu machen. Ob das jetzt Menschen sind, die in die Politik gehen und da was besser und anders machen wollen oder die ihren Urlaub Tierrettungsstation verbringen, weil sie dort was machen wollen, ob sie dem Nachbarn aufmerksam sind und dem Nachbarn gegenüber, der nicht vielleicht irgendwie nicht mehr gut laufen kann oder so, beim Müll runtertragen helfen oder so. Von diesen Menschen lebt unsere Gesellschaft und das ist, finde ich, der einzige Weg, wie diese Welt noch gerettet werden kann, dass einfach jeder einen kleinen Teil beiträgt zu einem schönen Miteinander.
Und ich stelle eine Frage, wo ich die Antwort leider schon kenne. Und zwar, wie trinkst du denn einen Kaffee?
Ja, ich trinke seit Sommer letzten Jahr gar keinen Kaffee mehr. Ich habe vorher auch eigentlich täglich Kaffee getrunken, aber auch nicht immer. Also ich habe dann auch phasenweise Schwarztee getrunken mit Milch und Honig, also mit Hafermilch und Honig, um es nochmal explizit zu sagen. Aber irgendwie letztes Jahr hatte ich dann das Gefühl, lass den Kaffee einfach mal weg. Und seitdem mache ich das und es fehlt mir jetzt nicht groß. Also beziehungsweise hat es auch, ich war bei einem Arzt und der hat mir gesagt, lass doch mal Kaffee weg und Alkohol und Zucker und so. Und ehrlich gesagt war der Kaffee das kleinste Übel zu weglassen. Da ist ja jeder anders. Ich bin da nicht so süchtig.
Perfekt. Questions to go gemeistert.
Okay.
Sehr gut gemacht. Nachdem du hast ja doch auch Kaffee getrunken, deswegen passt die erste Milch- und Zuckerfrage ja doch noch irgendwie. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Kaffee oder generell um das Getränk, sondern um die Gesellschaft oder den Ort, an dem du den getrunken hast.
Ja, ich glaube, also der beste, damit tue ich mich immer schwer mit so einem, aber die besten Cafés waren auf jeden Fall die im Urlaub. Morgens aufwachen, die Sonne scheint schon, egal welche Art dann auch. Tatsächlich mag ich dann auch manchmal diesen löslichen, weil das für mich so einen Geschmack von Urlaub hat. Und das einfach in der Sonne sitzend, da kann ich mich schon noch daran erinnern, dass mich das einfach sehr glücklich gemacht hat und dass das dann in dem Moment auch der beste Kaffee war, den ich getrunken habe. Aber prinzipiell würde ich immer sagen Cappuccino, also Espresso und dann mit aufgeschäumter Hafermilch.
Nachdem du jetzt keinen Kaffee trinkst, was trinkst du in der Situation jetzt?
Das ist total witzig. Ich habe auch da aufgehört, eigentlich so Softdrinks und so zu trinken. Das trinke ich zwar manchmal, wenn ich so Lust habe auf irgendwas mit Geschmack, aber tatsächlich trinke ich 90% Wasser. Also jetzt an einem Tag wie heute habe ich nur Wasser getrunken, Leitungswasser. Total günstig auch, ne? Kleiner Finanztipp meinerseits.
So der Finanzberatungspodcast nebenbei.
Ja. Gestern habe ich dann abends ein Glas Wein getrunken, aber sonst auch nur Wasser. Total einfach und gesund.
Wir hatten bei uns im Podcast, ich weiß nicht, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, eine ehemalige Schulkollegin von mir, die ist Sprecherin und die hat ganz viel darüber geredet, was sie alles trinken und nicht trinken darf wegen ihrer Stimme. Und hast du da, du bist ja als Sängerin, hast du da auch so Rituale, weil man kennt ja auch so diese Flaschen, wo man dann reinpusten muss, damit die Stimme irgendwie
Ja.
besser wird. Hast du sowas auch?
Ja, also diesen Blubberschlauch, den habe ich auch. Das entspannt ja hier einfach und öffnet. Und trinken ist tatsächlich so, dass so Milchsachen verschleimen. Das kann nicht so gut sein. Es gibt tatsächlich den Mythos und irgendwie habe ich tatsächlich auch das Gefühl, es hilft, dass wenn man so, muss nicht viel sein, aber so einen kleinen Schluck Alkohol, Wein, ich weiß nicht, ob es einen entspannter macht oder ob es tatsächlich, mir hat mal eine befreundete Sängerin gesagt, es macht wohl tatsächlich was Gutes zum Singen. Das war, habe ich aber noch nicht nachgeprüft, deswegen ist es hier gefährliches Halbwissen, was zur Sucht verführen kann. So, ich trinke jetzt jedes Mal Alkohol. Nee, das muss man natürlich nicht machen, aber so milchige Sachen sind nicht so gut oder ja, auch so, sowas alles. Aber ansonsten habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Also, ob ich jetzt eine Cola trinke, klar, Kohlensäure ist immer blöd vorm Singen oder Bier oder sowas. Also alles, was so kohlensäurehaltig ist, birgt halt die Gefahr, dass man aufstoßen muss. Ist nicht so schön. Aber alles andere abseits von so milchigem, schleimigen. Ich mache auch nicht so eine dolle Wissenschaft draus.
Wir haben uns das vorletzte Mal gesehen in Dresden. Da durfte ich euch so einen halben Tag so hinter der Bühne ein bisschen begleiten. Das war total interessant, weil man das ja normalerweise nicht sieht. Glaubst du, dass du genau diese Vorbereitung vor einem Konzert oder vor einem Auftritt, dass du das als Frau anders machst als deine männlichen Kollegen und dass es für dich anders ist?
Man muss ja unterscheiden zwischen männlichen Kollegen, die singen oder nicht. Also jetzt explizit bei uns in der Band sind ja Sebastian und ich, die hauptsächlich singen. Johannes singt auch ein Lied. Ich denke, dass ich da, als ich in die Band gekommen bin, schon was verändert habe, weil damals hat sich Sebastian nie eingesungen. Und ich muss aber auch sagen, ich wollte jetzt darauf hinaus, von wegen Frauen singen sich mehr ein, sind bewusster, nehmen sich Zeit. Aber ich kenne auch viele Gegenbeispiele. Also ich kenne auch Frauen, die sich überhaupt nicht einsingen und Männer, die sich wiederum einsingen. Also wahrscheinlich ist es so, dass es Frauen eher machen. Aber auch das kann ich noch nicht mal in meinen persönlichen Studien, die ich so gemacht habe, bestätigen. Hier bei uns in der Band war es auf jeden Fall so. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen zu tun mit dem Hintergrund der Band, Rockband früher, wenn jemand vielleicht damals im Kirchenchor gesungen hat und dadurch dann Singer-Songwriter geworden ist oder sowas, singt er sich vielleicht eher ein. Aber Sebastian ist ja jetzt aus dem Proberaum, genauso wie Johannes und Sascha auf die Bühnen. Und da war, glaube ich, nicht viel mit so einer Prägung von sing dich mal ordentlich ein. Aber das hat er auf jeden Fall zu schätzen gelernt und ich glaube auch, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man sich so Zeit nimmt für sich. Also es ist noch nicht mal so, dass man jetzt immer eine halbe Stunde Übungen machen muss, aber sich so Zeit zu nehmen, sich so zu sich zu kommen, zu seiner Stimme, ein paar Übungen zu machen, bei denen man einfach weiß, die tun einem gut, die bereiten einen darauf vor, dass man da gleich singt. Aber wie gesagt, diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen, da kenne ich das so und so. Je nachdem, wie man geprägt ist vom Gesangsunterricht und wie die Vergangenheit war oder wie einfach es man auch hat mit der Stimme. Es gibt ja auch viele, die singen einfach drauf los und singen sich nie wirklich ein und haben aber auch nie Probleme. Und dann gibt es andere, die empfinden das anders. Zum Beispiel ich singe mich gerne ein und bringe meine Stimme so ein bisschen, mache die elastisch.
An dem Tag, wo ich da bei euch war, du hast den Nachmittag immer schon ein bisschen vor dich hingesungen. Ist das auch so, ist es ein Teil von einem Ritual vor dem Auftritt oder machst du das auch, wenn du keinen Auftritt hast, dass du so eigentlich viel vor dich hinsingst?
Ich singe auch viel vor mich hin, so im Alltag, auch unter der Dusche. Gerne, in so einem schönen halligen Bad. Aber es gehört für mich auch wirklich zum Einsingen dazu. So ein bisschen, auch manchmal ist es nur so ein Summen, was schon die Stimme irgendwie warm macht. Weil natürlich ist ein Unterschied, ob ich den ganzen Tag nur spreche oder ob ich schon ein bisschen gesungen habe. Ich würde jetzt nicht groß doll singen an so einem Auftrittstag, aber so ein bisschen vor mich hinsingen, auf jeden Fall. Ich glaube, das mache ich schon ganz automatisch.
Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied, weil du kennst ja die Sicht als Tourmusikerin und als Solokünstlerin. Wo ist da der größte Unterschied?
Also ich muss sagen, ich bin als Tourmusikerin viel, viel entspannter. Also wenn man Teil von etwas ist und so unterstützt, aber nicht da vorne steht und das alles wuppen muss, sage ich mal, ist es einfach für mich wahnsinnig entspannt. Und mit meinem Soloprojekt mit Lisa Hoover war es ja auch immer so und ist es so, dass es für mich vom Gefühl her eher ist, wie ich schieb einen Stein oder einen Ball oder einen schweren Stein den Berg hoch. Und es kommt nicht so ins Rollen. Und deswegen waren auch so Touren schlecht, die meistens schlecht verkauft waren. Und wo ich dann geguckt habe, wie halte ich die Kosten gering? Es war für mich einfach immer Stress auch, psychischer Stress eigentlich. Und das Genießen kam da viel zu kurz. Und wenn ich dann schon in der Vorbereitung diesen Stress hatte und dann noch auf, also auf die Bühne bin und da vorne dann verantwortlich war für alles, für jede Ansage und so, dann ja, war das einfach dann der Himmel auf Erden für mich, als ich dann bei Matzen eingestiegen bin und einfach da hinterm Keyboard sitzen konnte und meine Sachen gut machen konnte. Also ganz wunderbar. Und das empfinde ich immer noch so. Ich spiele sehr gerne in Bands. Natürlich ist es auch was anderes, wenn man seine eigenen Sachen dann dort singt. Aber also wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mich immer einfach mehr gestresst.
Glaubst du, dass es als Frau anders ist, auf der Bühne zu stehen, als als Mann? Dass man auch anders beurteilt wird oder irgendwie, dass auch durch Social Media, dass da ganz schnell irgendwie über viele Dinge gesprochen wird. Weil man kennt das von Politikerinnen und Politikern, dass die halt immer damit kämpfen, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass sie zu dick sind, zu dünn sind, zu viel geschminkt, zu wenig geschminkt, die falsche Frisur haben. You choose.
Ja.
Ist das für Musikerinnen auch so, glaubst du?
Ich denke mal, da hat sich schon einiges geändert, aber es ist tatsächlich so, dass mir auch mal jemand gesagt hat, weil ich habe mich auch eine Zeit lang viel über dieses Thema unterhalten, warum sind auf Festivals so wenige Frauen? Also warum ist es so schwer, auch im Booking? Weil man bedient ja oft, also klar muss man als Booker von so einem Festival, als Veranstalter auch da Verantwortung übernehmen und sagen, wir machen jetzt das Line-up so. Aber natürlich merkt man ja auch eine Nachfrage. Und mir wurde mal gesagt, es kaufen einfach Frauen viel mehr Tickets für Männer. Und Männer sind nicht so Fans, also wenn man jetzt sagen kann, die sind jetzt nicht so wie Frauen haben dann eine andere Bindung gegenüber den Bands, die sie lieben und so. Und Männer sind eher so, ja, geil, hier feiern. Aber die haben da vielleicht nicht so eine Emotionalität. Und ich glaube, dadurch hat man es vielleicht auch ein bisschen schwerer als Frau. Es gibt ja trotzdem auch wahnsinnig viele erfolgreiche Künstlerinnen. Deswegen, ich tue mich da immer schwer, da so ein endgültiges Resultat oder so eine endgültige Meinung zu haben, ob es jetzt Frauen tatsächlich schwerer haben, weil natürlich, wenn du irgendwie Musik machst, die gerade den Nerv trifft, auch von anderen Frauen oder auch Männern, dann ist es so, dann hast du einfach Glück gehabt. Aber vielleicht passiert das seltener. Und tatsächlich das, was mir gesagt wurde, dass Männer so weniger fanmäßig sind, das empfinde ich schon auch so. Also, dass diese extreme Emotionalität da vielleicht nicht so ist. Oder was meint ihr?
Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht, so genau.
Mhm.
Aber ja, kann schon sein. Wenn man jetzt abzieht von wer Band-T-Shirts trägt, zum Beispiel.
Mhm, ja. Und es sind ja auch wahnsinnig viele Männer auf Festivals, aber die besuchen sich dann vielleicht eher Bands, die so, also die wollen eher Bands sehen, die so sind wie sie, wo sie sich drin erkennen oder so. Und Frauen sehen eher gerne auch Männer oder so. Also das ist auf jeden Fall das, was mir mal erzählt wurde. Und ich kann es auch irgendwo also nachvollziehen, den Gedanken. Man muss dazu sagen, das sind auch so Rockfestivals, ne, von denen ich jetzt spreche. So Rock am Ring, Hurricane und so. Ich rede jetzt nicht von so Indie-Festivals, weil ich glaube, da ist es nochmal ganz anders. Oder so World Music oder so. Das ist vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen. Es geht jetzt eher so um Männer, die auf Rockkonzerte gehen oder so. Und wo da sind ja die Frauen eh relativ unterrepräsentiert. Obwohl ich muss sagen, ich finde auch da hat sich in den letzten Jahren einfach viel getan.
Ich hab heute eine Statistik dazu gelesen und dass der Prozentsatz an weiblichen Künstlerinnen auf Festivals, auf großen Festivals, ist, glaube ich, 4% gestiegen auf 16 circa.
Ja.
Prozent.
Immerhin, ich meinte jetzt nicht die Vertretung auf Festivals, sondern ich meinte, dass überhaupt die Sichtbarkeit von weiblichen Rockmusikerinnen, weil die gibt es ja, die gab es ja auch schon die ganze Zeit, nur die Sichtbarkeit war halt nicht so da. Und das, finde ich, hat sich schon ein bisschen geändert. Es war auch damals, als ich bei Matzen eingestiegen bin, da war es auch wirklich teilweise so, dass ich da noch so ein Einzelfall war von einer Musikerin und ich das einfach so wahrgenommen habe, als ob es das nicht viel gibt. Dann kam irgendwie kurz nach mir, hatte Tees eine Keyboarderin. Dann war es, glaube ich, auch Aki, bei Aki Bosse, bei Bosse eine Valentine mit in die Band. Also da hat sich dann jetzt innerhalb der letzten Jahre so alleine in meinem Radius super viel getan, abseits von Frontfrauen natürlich, die abseits von der Frau, die vorne singt, was ja immer noch das meistvertretenste ist. Aber so in den letzten Jahren habe ich so viele Musikerinnen entdeckt, an sämtlichen Instrumenten auch, am Bass, an Gitarre, an Schlagzeug und das, also abseits von dieser Keyboard- und Sing-Position, die ja die war, die einfach noch am häufigsten war. Und das finde ich total schön. Also da hat sich einfach die Sichtbarkeit geändert, weil, wie gesagt, diese Menschen, diese Frauen, die gab es ja schon, die hat man nur nicht so gesehen. Und jetzt durch halt dieses Wachrütteln von wegen, unterstützt doch mal mehr Frauen, werden sie einfach auch sichtbarer. Und das ist total schön und total wichtig, finde ich.
Gab es das auch damit zu tun, dass männliche Musiker auch umdenken und sagen, okay, wir wollen uns breiter aufstellen einfach?
Ich denke schon, ja. Also Diversität ist ja auch so ein bisschen schon so ein Schimpfwort geworden, weil es ja auch viele einfach machen, um in einem guten Licht dazustehen. Aber selbst wenn der erste Gedanke ist, sollten wir jetzt heutzutage nicht mal überlegen, ob wir diverser werden, selbst wenn das der Gedanke ist, dann denke ich mir, ja, scheiß drauf, vielleicht hätten sie es sonst nicht gemacht, aber es ist halt gerade Thema, es ist auf dem Tisch und dadurch passieren Sachen und dann merken sie vielleicht, ach, mit einer Frau ist ja auch gar nicht so schlecht. Also ich find's gut so. Und ja, ich denke, dass es viele auch machen einfach, weil es jetzt so auf dem Tisch ist und es vielleicht ein gutes Licht, ein gutes Image macht.
Schickt sich halt gerade, oder?
Das schickt sich, genau.
Wir haben jetzt relativ viel darüber geredet, wie es auf der Bühne ausschaut, aber hinter der Bühne ist es ja trotz, also ist es da auch so, dass es immer mehr Bühnentechnikerinnen jetzt zum Beispiel gibt oder ist das immer noch sehr männlich durchzogen?
Also es ist schon immer noch sehr männlich. Mir fällt es in den Clubs tatsächlich manchmal auf, dass ich Frauen sehe beim Bühnenaufbau, die dort in den Clubs arbeiten. Aber da frage ich mich tatsächlich, inwiefern das vielleicht wirklich Jobs sind. Ich weiß nicht, ob es, wenn jetzt da ganz viele Frauen wären, ob dann mehr junge Frauen das in Betracht ziehen würden. Ich möchte das auch. Aber ich glaube schon, dass es manche Jobs gibt, für die sich vielleicht eher Männer und für die sich vielleicht eher Frauen interessieren. Nicht generell. Natürlich gibt es immer auch dann Frauen, die sich total für diese Technik an der Bühne interessieren oder da Sachen rumzuheben. Aber ich glaube schon, dass das vielleicht nicht ganz so der Bereich ist, wo es einfach nur dem geschuldet ist, dass keine Repräsentanz von Frauen dort ist, dass junge Frauen nicht sagen, oh, ich möchte jetzt auch im Club arbeiten. Aber was so Tontechnik und so angeht, kriege ich das auch immer mehr mit. Es ist immer noch sehr wenig tatsächlich, finde ich. Was so Licht, an der Lichtposition jetzt, kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich da mal eine Frau gesehen habe. FOH, also Front of Stage, der Sound, der im Raum gemacht wird von der Band, da habe ich schon auf jeden Fall ein paar Frauen gesehen. Aber generell ist es schon auch hinter der Bühne noch sehr wenig. Aber wie gesagt, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob sich das so doll ändert oder ob es einfach auch so ein paar Sachen gibt, die einerseits lieber Frauen machen und andererseits lieber Männer. Das ist jetzt natürlich so ein Klischee-Denken, was man im besten Falle nicht haben sollte. Aber ich bin auch da ehrlich. Ich stelle mir die Frage, ist das so, also oder ist das vielleicht auch okay so?
Die Frage ist halt auch, dass all diese Berufe und am Ende auch deiner ja auch Nachtberufe sind und dass das ja auch sehr viel zu tun hat mit Reisen und spät arbeiten, auch in Situationen, die vielleicht gar nicht so ungefährlich sind für manche, mit in der Nacht nach Hause kommen, ob das nicht auch ein bisschen ein Grund ist, warum diese Jobs vielleicht auch nicht so interessant sind für Frauen.
Ja, vielleicht, das kann sein.
Es ist einfach die Nachtarbeit, glaube ich.
Vielleicht ist es die Nachtarbeit. Also ich habe mal als junge Frau in einem Club gearbeitet in Berlin hinter der Bar und bin dann wirklich als letzte nach dem letzten Gast, nach dem Putzen um 7 oder so oder um 8 nach Hause. Und ich muss sagen, für mich war es gar nichts. Ich bin aber auch einfach kein Nachtmensch. Und ich weiß auch nicht, ob man da in männlich und weiblich unterteilen kann oder ob es einfach Nacht- und Tagmenschen gibt. Aber ich kenne auch wenige in meinem Umfeld, die wirklich vom Herzen her super gerne nachts arbeiten. Ich finde so, für wir als MusikerInnen, das geht ja noch. Das ist ja dann, also im besten Falle liegen wir ja um 12, 1 im Bett, je nachdem, wann das Konzert losgeht. Ist jetzt nicht ganz so schlimm wie im Club arbeiten hinter der Bar.
Oder auch dann abbauen müssen zum Beispiel.
Ja. Also unsere Crew ist auf jeden Fall als letztes im Bett. Und als erstes müssen die aufstehen. Ist jetzt auch kein easy Beruf.
Ich stelle mal die zweite mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
Ui, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich, was ich gelernt habe über mich, dass ich mich sehr gut Situationen anpassen kann. Dinge annehmen kann, die vielleicht auch jetzt nicht so optimal laufen und so versuche in der Situation das Beste draus zu machen. Und das ist auch manchmal in meinem Leben beruflich so gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich aus der Schule geplumpst bin, beim Popkurs war. Übrigens, da wollten wir vielleicht auch nochmal drauf kommen, der Studiengang in Hamburg. Und dann, schwupps, konnte ich mit Musik mein Geld verdienen. Und ich war natürlich auch viel frustriert, aber irgendwann habe ich das dann einfach angenommen und gedacht, ey, es ist doch total gut. Ich kann immer irgendwas arbeiten. Es darf halt nur nicht zu viel sein und es muss sich die Waage halten, dass ich noch genug Zeit für Musik habe. Aber ich kann eigentlich immer irgendwas arbeiten. Muss ja nicht was mit Anspruch sein. Ich habe schon so viele Jobs gemacht und irgendwie, das habe ich so jetzt auch mit in mein Erwachsenenleben genommen, dass ich eigentlich keine, also ich habe schon Angst vor Altersarmut, aber jetzt so für die nächsten Jahre habe ich keine Existenzängste, dass ich denke, ah, oh, scheiße, was soll ich machen? Sollte es die Band morgen nicht mehr geben oder so? Also ich weiß, in meinem jetzigen Zustand und die nächsten Jahre, ich kann immer irgendwas arbeiten. So, und das gibt mir irgendwie eine Ruhe und eine Sicherheit. Und das würde ich auch gerne vielen Menschen mitgeben. So, man kann immer irgendwie was, meist die meisten, ne? Es kommt natürlich auf die Umstände an, wie man gesundheitlich ist, wie, ob man irgendwelche Einschränkungen hat. Aber viele Menschen, die ich in meinem Umfeld erlebe, die unzufrieden sind oder Angst haben vor irgendwas, man ist ja hier in diesem Land, in Deutschland, relativ sicher. Also, wie gesagt, es gibt an jeder Ecke irgendeinen blöden Job, den man vielleicht mal vorübergehend machen kann. Und so bin ich aber auch mit Kleinigkeiten. Also ich versuche immer, das Positive zu sehen in den Dingen. Und auch wenn mal blöde Sachen passieren, irgendwie noch das zu sehen, was aber alles gut ist und worin ich wahnsinnig privilegiert bin und Glück habe. Und sei es einfach meine Gesundheit oder meine Familie, mein Freundeskreis, die Arbeit, die ich gerade machen darf. Es gibt immer, auch wenn Sachen manchmal sehr, sehr scheiße sind, gibt es immer sehr viele Sachen, die auch noch gut sind. Und ich glaube, das würden auch Freunde sagen, wenn man ihnen die Frage stellen würde. Habe ich jetzt so nachgedacht.
Ich sage bei der Frage immer, was ich glaube, was man von anderen Leuten lernen kann. Mhm. Oder was man von dir in dem Fall lernen kann. Und also wir haben uns jetzt auch schon ganze 3-mal gesehen. Kann das jetzt total gut beurteilen. Aber was jedes Mal, wenn ich dich sehe, bewundere ich das, wie du so anderen Leuten so eine Sicherheit geben kannst. So, wenn man so eine Situation ist, wo man eh sich denkt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt sagen soll oder wie ich mich verhalten soll, du gibst zu anderen so die Sicherheit, es ist okay, so wie es ist. Und das finde ich irgendwie total spannend, wie du das machst.
Ach, das ist total schön. Ja, vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass alles dann irgendwie so, also es ist nicht immer alles okay. Man muss auch manchmal konkret was ändern, aber ja, in so Situationen, das ist sehr schön, Brenda. Danke.
Wenn du so zurückdenkst an den Beginn deines musikalischen Daseins, das hat ja, wie ich in der Vorstellung schon gesagt habe, wahnsinnig früh angefangen, dass du mit 15 Gesangsunterricht genommen hast, davor Instrumente gelernt, gespielt hast. Was würdest du sagen, was war so der erste Fuß, den du in die Musikbranche gesetzt hast?
Also angefangen habe ich eigentlich, ich hatte eine allererste Band, da war ich dann, das war nach meinem Gesangsunterricht. Mein Papa ist ja auch Musiker, deswegen da war einfach immer die musikalische Prägung von zu Hause und auch dieses, ich finde es so, das werfe ich jetzt mal kurz zwischen, aber ich finde es so erstaunlich, dass man ja sagt, der Mensch orientiert sich daran, was er sieht. Also was er sieht, hält er auch für möglich. Und mein Papa ist Musiker und meine Mutter hat immer im Krankenhaus gearbeitet, erst als Kinderkrankenschwester, dann als Stillberaterin. Und ich bin jetzt eigentlich die Mischung aus beiden. Ich mache Musik und habe in Corona noch angefangen, im Altersheim zu arbeiten, also mache was Soziales. Und es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, ich bin genau die Mischung aus beiden. Ja, aber dadurch war die Musik schon immer da. Und nach dem Gesangsunterricht, mein Papa hat mir vorher auch viele Instrumente ans Herz gelegt, meinte, lern doch mal Keyboard, lern doch mal Gitarre, habe ich alles abgebrochen. Und dann habe ich mir mit 17 meine erste Band gesucht in Berlin. Noch damals über ein Musikmagazin waren noch Anzeigen drin. Band sucht Sängerin, habe ich ganz mutig, habe ich mal hingeschrieben. Und das war eigentlich so meine erste Erfahrung mit mit der Musikbranche. Da haben wir dann Konzerte gespielt, wir hatten einen Proberaum. Wir haben aufgenommen in einem Studio. Die Jungs hatten auch wahnsinnig große Pläne. Das war damals so Emo, Rock auf Englisch. War gar nicht, eigentlich gar nicht mein Ding, was so zu mir und zu meiner Stimme passt, aber es war auf jeden Fall ein Einstieg. Und da habe ich das erste Mal so Bandleben, Musikbranche, ja, sowas alles erlebt.
Würdest du jungen Frauen, die sich überlegen, die Musik zu gehen oder mit Musik arbeiten zu wollen, würdest du ihnen diesen Weg empfehlen heute?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist was, was man auf jeden Fall ausprobieren kann. Es gibt auch so viele verschiedene Wege heutzutage schon. Also, ich habe schon so viele junge Musikerinnen kennengelernt, die einfach auch ganz autark zu Hause sich mit irgendeinem Musikprogramm selber begleiten, also selber ihre Musik aufgenommen haben, sich selber ausprobieren. Oder es gibt ja auch, ich meine, das ist auch ja eine Art von Musik, wenn junge Frauen anfangen, Cover zu singen und das auf YouTube hochzuladen und plötzlich merken, da gibt es eine totale Resonanz und darüber finden sie dann zu Musikproduzenten. Dann gibt es natürlich noch den klassischen Bandweg, aber ich würde immer sagen, auf jeden Fall machen. Also ich würde es immer empfehlen, wenn das was ist, was man ausprobieren möchte. Ich sage auch immer dazu, es ist kein leichter Weg. Die Illusion, die man am Anfang hat, dass man die große Sängerin wird und das alles ganz erfolgreich wird, das wird in wahrscheinlich 99% der Fälle ziemlich schnell, gibt es dann Realitätscheck, aber auf jeden Fall machen.
Wenn du jetzt auf den Weg, also deinen Musikweg, zurückblickst, würdest du sagen, da hat es schon Hürden gegeben, wo die dir als Frau mehr zu schaffen gemacht haben als Männern?
Das finde ich auch schwer zu beantworten. Ich finde schon, also es gab immer Hürden, aber ich weiß nicht, ob die damit zu tun hatten, dass ich eine Frau war, weil ich hatte ja immerhin auch, also in meiner Band dann drei Männer um mich rum. Weiß nicht, ob es daran lag, was mir auf jeden Fall aber aufgefallen ist, es gab eigentlich nie einen Weg ohne die Beurteilung eines Mannes. Also, ob ich jetzt zu einer Booking-Agentur gegangen bin, zu einer Plattenfirma, in ein Studio, es gab nirgendwo einen Ort, wo ich nur auf Frauen gestoßen bin. Und das finde ich schon krass, weil ich glaube, es ist ein anderes, vor allem als junge Frau, ne, du kommst anders in den Raum, wenn dort irgendwie drei Männer sitzen und darüber entschieden wird, ob du jetzt hier einen Plattenvertrag kriegst oder ob die mit dir aufnehmen wollen und deine Stimme beurteilen oder die Musik, die du machst oder bei einer Booking-Agentur, was auch immer, wenn da halt nur Männer sitzen, das ist schon anders, als wenn du einfach auch einer Frau gegenüber sitzt. Auch vom Gefühl her. Also es gibt tatsächlich Momente, an denen dachte ich, woran haben die jetzt Interesse? Gucken die auch mit irgendeinem Flirty-Auge auf mich oder gucken die wirklich nur in diesem Arbeitsverhältnis auf mich? Und da sitzt du natürlich einer Frau anders gegenüber als einem Mann. Und das ist mir schon aufgefallen, dass das einfach extrem war. Es war kein Herumkommen um die Beurteilung von Männern in meiner musikalischen Laufbahn, vor allem in der frühen.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du dein Label gegründet hast, dass du sagst, okay, ich spiele jetzt mal eine andere Rolle und ich bin die, die vielleicht auch anderen Frauen ein bisschen hilft oder ihnen einen Raum gibt, wo nicht nur Männer sitzen?
Definitiv, das mit dem Label hat sich 2000, ich glaube 19 oder 20 ergeben, als ich mein zweites Album schon fertig hatte und überlegt hatte, wie ich es rausbringen will. Und alles in mir hat sich gesträubt, E-Mails an Labels zu schicken. Und ich weiß, wenn ich jetzt überlege, in meinem Kopf schicke ich die dann immer an Männer, weil ich kenne wirklich wenige Frauen, die für mich als Ansprechpartner drinnen, wenn es darum geht, ob ich jetzt irgendein Label anschreibe oder irgendeine Booking-Agentur. gibt es auch heute jetzt wenig. In meinen Kontakten gibt es schon, auf jeden Fall. Ich habe auch mit, was die Promotion angeht, mit einer Frau zusammengearbeitet. Also ich habe da auf jeden Fall, halte meine Augen da offen. Und ich hatte gar keinen Bock, diese E-Mail zu schreiben und da irgendeine Beurteilung zu kriegen. Ich hatte aber generell auch keine Lust, eine Beurteilung zu kriegen. Ich fand das Album super, was ich gemacht habe. Es war auch schon fertig. Ich wollte es rausbringen und ich wollte eigentlich keine große Meinung dazu. Und dann gab es tatsächlich diesen Moment, wo ein Freund von mir, das war auch ein Mann, aber Unterstützung ist ja toll, egal von welchem Geschlecht, der gesagt hat, Mensch, gründe doch dein eigenes Label. Du kannst es auch als Sublabel bei mir haben, da musst du nicht den ganzen bürokratischen Quatsch machen, sondern kannst einfach dein eigenes Label haben, du kannst dann machen, was du willst. Und das hat sofort resoniert. Da war ich sofort so, ey, das klingt eigentlich so gut. Ich möchte einfach das Album so rausbringen, wie ich es im Kopf habe. Ich möchte mir Mühe geben, ich möchte schöne Videos machen, ich möchte hier und da gezielt Promotion machen und ich möchte eigentlich niemanden fragen, wie er das findet oder irgendeine Beurteilung haben. Und sicherlich spielt das da mit rein, dass es meistens Männer sind, die Sachen beurteilen. Also das ist, glaube ich, auch oft, man wehrt es ja auch oft so ab. Und ich bin da ja auch so, dass ich oft sage, weiß ich jetzt nicht, ob das damit zu tun hat. Aber wenn ich so auf meine Laufbahn zurückgucke, waren es halt immer, immer Männer. So. Und es ist schon so ein bisschen, es hängt einem schon so ein bisschen zum Hals raus. Deswegen ist es auch einfach schön, aber auch generell ist es eine total schöne Entwicklung in den letzten Jahren, dass es rausgekommen ist, dieses Geheimnis, dass es gar nicht so schwierig ist, so ein Label zu gründen und dass man viele Sachen, bei denen man früher dachte, wie soll ich denn überhaupt meine Musik rausbringen? Wie soll ich denn eine Platte pressen lassen? Das weiß ich ja alles gar nicht, dass dieses Wissen plötzlich so greifbar ist und man lernen kann, dass man das auch selber machen kann.
Da gibt es bei TikTok so einen lustigen Sound, den vorzugsweise Frauen verwenden, wenn sie irgendwas zeigen, wenn sie was zusammenbauen oder so handwerklich tätig sind und das geht irgendwie. And then I thought, boys can do it. How hard can it be?
Ja, ist so.
Wir haben eine kleine Überraschungsfrage. Und zwar hat unser lieber Stammgast Sascha Matzen unsere Frage für dich gestellt.
Na, mal gucken, ob ich ihm gleich eine von der Seite reinhaue dafür oder ob er eine Streichereinheit
darf.
Kriegt. Ja.
Aber ich werde jetzt einfach mal abspielen, weil es passt gerade so gut, finde ich.
Okay.
Hi Brenda, hi Christiane. Ich bin jetzt mal wieder euer Podcast und auch sonst Freund Sascha Matzen. Und moin Lisa, also ein bisschen merkwürdig. Wir haben ja jetzt die ganzen letzten Tage zusammen verbracht, zusammen gefrühstückt, zusammen Musik gemacht, zusammen gegessen. Du hast mir vorhin noch eine sehr, sehr beeindruckende Yoga-Pose gezeigt. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein, sondern ich möchte eine Frage stellen. Das war eine Frage, die ich mir selbst schon beantwortet habe, die ich aber sehr interessant finde und gerade zu eurem Thema. Die Frage ist, kann es männliche Feministen geben? Ja, bin gespannt auf eure Antwort beziehungsweise über die Diskussion darüber und schicke ganz liebe Grüße.
Mensch, das ist ja brandaktuell, das ist ja von heute.
Ja, das genau, ist ja
toll.
Richtig.
Toll, ja.
Man könnte auch sagen, manche brauchen den Druck der Zeit.
Okay, kann man auch so formulieren. Okay, naja, aber ich meine, es ist einfach, ja, es ist einfach tagesaktuell dann heute. Wir haben wirklich zusammen gefrühstückt, zusammen gegessen. Ich habe ihm eine beeindruckende, es stimmt alles. Ja, und bezüglich der Frage, also das ist für mich gar keine Frage, über die ich lang nachdenken muss. Natürlich kann es männliche Feministen geben. Ich glaube, jeder männlich gelesene Mensch, der für Gleichberechtigung ist, ist ein Feminist, ob er will oder nicht.
Richtig, finde ich auch so. Ich tue mir nur ein bisschen schwer mit dem männliche Feministen, wenn man so Panels anschaut oder so, wo so Menschen auf einem Panel sitzen zum Beispiel. Und dann sitzen halt vier Männer und sagen, aber ich meine, wir brauchen eh keine Frau einladen, weil wir sind ja eh so feministisch.
Wir brauchen was nicht?
Keine Frau einladen, weil wir sind ja eh auch feministisch.
Ach so.
Und ja, da finde ich es dann schwierig.
Das ist schwierig, das stimmt. Also das geht ja gerade um Gleichberechtigung. Also dann müssen auch, und das geht ja vor allem dort auch um Perspektiven. Und da geht es ja noch viel weiter in der Diversität, nicht nur männlich, weiblich. Da geht es ja um viele Sachen.
Wenn Sie sagen, Sie sind Feministen, dann müssen Sie auch einen Teil der Plattform hergeben. Also zum Beispiel, ich habe heute, wie ich ein bisschen recherchiert habe, oder ein bisschen versucht habe, mir Input zu suchen für unsere Folge, gab es zum Beispiel das Thema, dass es Forderungen gibt, dass auf Festivals zum Beispiel eine verpflichtende Frauenquote ist an Künstlerinnen. Und da ist halt die Frage, ob viele Musiker, nämlich Männer, sagen, also dann trete ich halt nicht auf zugunsten einer Frau. Oder ob es nicht leichter ist zu sagen, ich bin eh so feministisch, deswegen kann ich ja eh auftreten, weil ich Geld repräsentiere ja auch die feministische Sicht.
Ja, aber das ist ja Quatsch, weil das sieht man ja nicht, wenn man vor der Bühne steht und die Musik hört. Also klar kann man Feminist sein und auch die Bühne einnehmen. Und ich glaube jetzt zu sagen, also klar, das fordern ja auch viele, dass wenn zum Beispiel männliche Künstler sehen, auf dem Festival spielt keine andere Frau, dass sie dann sagen, ich trete nicht auf aus diesem Grund oder halt vorher, das wird ja auch gefordert, dass man sagt, dass man vorher fragt, wer ist noch auf diesem Panel oder wer ist noch Speaker oder wer ist noch auf dieser Bühne? Und wenn man dann sieht, das sind nur weiße Männer zum Beispiel, dass man dann sagt, ich möchte da mehr Diversität haben, in jeglicher Hinsicht. Also, das ist schon toll, wenn das Künstler und Künstlerinnen machen. Ich kann aber auch manchmal verstehen, wenn es wirtschaftlich nicht, also es kommt ja auf die Größe an und auf die Macht dieser Person, aber wenn jemand sagt, ich kann mir es nicht leisten, da jetzt nicht aufzutreten, weil es für meine wirtschaftliche Grundlage jetzt notwendig ist, dann kann ich das auch nachvollziehen. Also ich bin da nicht so hart, dass ich sage, das müssen jetzt alle machen, aber natürlich ist es toll und vor allem, wenn Leute darauf achten, du kannst ja auch sagen, ich trete auf, aber ich möchte mal darauf aufmerksam machen, dass ich nicht damit einverstanden bin. Also das ist ja auch was, wenn das den Veranstaltern, den Festivals immer wieder gespiegelt wird, ist es ja auch was anderes, als wenn man einfach sagt, nichts sagt oder sagt, ich trete nicht auf. Also das ist ja wie so ein Mittelding. Entweder du sagst gar nichts und trittst auf oder du trittst auf und sagst, ich bin damit aber nicht einverstanden, ich möchte darauf nochmal aufmerksam machen. Oder du gehst halt den konsequenten Weg und sagst, wenn das Line-up so ist, bin ich nicht dabei. Also da gibt es ja viele Wege, sich bemerkbar zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass es halt ein Thema ist, dass es immer wieder ein Thema ist. Und dazu fällt mir auch ein, was ein tolles Projekt war, an dem ich mal teilgenommen habe. Ich glaube, das ist jetzt, oh, da müsste ich mal gucken. Ich glaube, es ist schon 2 Jahre her wieder. Cock am Ring, das war so ein Gegenangriff zu Rock am Ring, weil halt das Line-up da so männlich war. Der Ansatz, dass weiblich gelesene Künstlerinnen, Frauen und oder non-binäre Personen das männliche Line-up von diesem Jahr covern. Und ja, das war eine sehr schöne Aktion, die auch leider viel zu wenig Aufmerksamkeit letztendlich bekommen hat. Aber ich finde das so schön, dass viele Dinge passieren und dass sich viele Menschen die Mühe machen, darauf aufmerksam zu machen, das anzusprechen. Ja, und ich glaube, so ist auch der einzige Weg, dass sich Schritt für Schritt was ändert.
Ich glaube, es war gestern oder vorgestern, wo gelesen, da hat das war in der Theater-Schauspiel-Bubble, da hat sie geschrieben, es ist eigentlich wirklich traurig, dass Männer quasi das Monopol drauf haben, mehr oder weniger alles machen zu dürfen, was sie wollen. Es ist jetzt wurscht, ob sie eine Komödie machen wollen, ein Drama, ein Thriller, was auch immer, oder auch Theaterstück, und dass bei Frauen und anderen marginalisierten Personengruppen es so ist, dass sie immer diese politische Message trotzdem irgendwie rüberbringen müssen, weil sie kriegen die Förderung nur dann, wenn sie auch sagen, nein, das ist jetzt ein feministisches Stück. Also es muss immer so eine Botschaft dahinter sein und sie können nicht einfach hergehen und sagen, ja, ich mache jetzt Komödie, Drama, Thriller, sonstigen Nonsens zum Hirn ausschalten, sondern es muss immer so ein bisschen eine politische Message mitschwingen. Ist das in der Musikszene auch so, kommt dir das so vor oder eher nicht so?
Nee, das Gefühl habe ich nicht. Es ist ja vor allem auch in der Musik so, es vor allem viele Frauen auch im Pop gibt, so im Mainstream-Bereich. Und da wird wahrscheinlich vielen noch geraten, äußere dich einfach gar nicht politisch oder so. Aber das ist jetzt auch eine Mutmaßung von mir. Aber da geht es ja wirklich um Mainstream, um Verkäufe. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass es so sein muss. Und ich habe auch das Gefühl, die Kunst ist immer noch recht offen. Du kannst einfach Kunst machen, also speziell Musik, um Menschen zu unterhalten. Du kannst sie aber auch nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, man hat noch die Wahl. Also es wird jetzt keinem Künstler oder keiner Künstlerin auf lange Sicht übel genommen, wenn der oder diejenige sagt, ich möchte einfach nicht politisch sein. Ja, andererseits finde ich toll, dass sich jetzt ja auch gerade kürzlich wirklich, wirklich große KünstlerInnen in Deutschland, ja unter anderem Helene Fischer, wirklich gegen rechts geäußert haben. Also das finde ich wahnsinnig toll, aber ich finde auch, Musik soll die Freiheit haben, machen zu dürfen, was sie will. Also ob sie nichts will, ob sie Menschen einfach nur trösten will oder ob sie politisch sein will. Oder auch der Mensch dahinter. Die Musik ja eh, aber auch der Mensch dahinter.
Ich stelle mal die dritte große Mit Milch und Zucker Frage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
Gute Witze, dann bring mich zum Lachen, aber auf so eine ganz warme, emotionale Art. Tiervideos liebe ich. So witzige Tiervideos, einfach so süße. Und Alltagshumor, so kleine Sachen, zwischenmenschliche Sachen, die man gar nicht so genau beschreiben kann. Aber da ist dann einfach manchmal was lustig. Das kann auch einfach nur ein Blick sein.
Mir liegt es auf der Zunge zu sagen, was ist ein guter Witz? Und erzähle uns einen, aber wir hassen das, glaube ich. Außer du willst gerne einen Witz erzählen.
Ich finde ja diese Wortwitze immer sehr, sehr, also die mag ich einfach. Obwohl ich mich da jetzt nicht kringel vor Lachen auf dem Boden, aber ich freue mich einfach über die. Zum Beispiel, was liegt am Strand und spricht undeutlich?
Eine Nuschel.
Ja, richtig. Oder einer meiner Lieblingswitze. Was macht ein Clown im Büro?
Achsen.
Ja, das ist schon fast veraltet, ne? Schon fast
ist
veraltet.
Ist super.
Er ist einfach gut, aber ich glaube, meine Nichte würde so sagen, was ist ein Fax? Was ist ein Fax?
Habe ich jetzt endlich wem gefunden, den ich meine wahnsinnig lustigen Boxer-Videos schicken kann von Boxerhunden.
Boxer, ja, ey, Hunde immer. Hunde liebe ich eh, aber auch so Tier. Was ich gar nicht witzig finde, also wo ich noch nie, wo ja sich manche echt totlachen, sind so Videos, wo sich Leute echt wehtun, wo jemand in den Pool springt und dann erst merkt, dass der Pool vereist ist. Ich kann das einfach 0,0 lustig finden. Warum finden Menschen sowas lustig?
Ich finde es nur lustig, wenn sie sich nicht wehtun.
Ja, aber das sieht man ja in den Videos oft nicht. Du siehst nur, wie jemand auf Eis springt, du siehst ja nicht das danach. Ich meine, derjenige muss auf jeden Fall mega entweder Bruch oder zumindest alles voller blauen Flecken haben. Also ich finde so eine Fail-Dinger ganz schlimm. Kann ich mir nicht angucken, tut mir richtig selber weh.
Ja. Ich finde lustig die Videos, wo Leute irrtümlich in einem Pool laufen und da ist Wasser drin und sie checken nicht, dass es Wasser ist und dann ist Wasser fallen. Das finde ich total lustig.
Sie checken nicht, dass es ein Pool ist.
Ja, da gibt es
so
Videos, wo Leute
so
glauben,
ja,
sie können irgendwie durchlaufen und fallen dann ins Wasser. Das finde ich total lustig.
Da tut sich auch niemand weh.
Es gibt auch wahnsinnig lustige Zusammenschnitte von TV-Versprechern. So von vollkommen misslungenen Moderationen und so. Und manche sind nicht witzig, aber es gibt so ein paar Zusammenschnitte. Und da könnte ich mich auch totlachen.
Hast du dich schon mal versungen auf der Bühne?
Ja, bestimmt schon 1000 Mal. Aber
echt?
Die Kunst, ja. Die Kunst ist aber, es gut zu überspielen. Aber versungen, also zum Beispiel mal einen kleinen Texthänger oder sowas, das hat man immer mal. Aber das Ding ist, das merkt halt niemand. Also jetzt vielleicht auch nicht an prägnanten Stellen oder so, aber dass mal was misslingt oder ich mich mal verspiele oder so, das passiert immer mal. Aber in 90% der Fälle würde ich sagen, das checkt niemand, weil du guckst ja auch nicht auf mich nur oder hörst nicht nur auf das, was ich da mache, sondern du hast ja auch noch 3 andere Gitarren im Maximalfall und ein Schlagzeug und einen Bass, auf den du hörst, und noch eine andere Stimme, die du hörst als Zuschauerin. Also das merkt man nicht. Und was ich dazu sagen muss, ich liebe so wirkliche Versinger oder Verspieler. Also wenn man einen totalen Texthänger hat und wirklich das Lied abbrechen muss oder sowas, weiß ich jetzt nicht mehr, wann es das jetzt mal passiert ist, weil ich es, glaube ich, auch nicht so schlimm finde und es nicht so als Schreckenserlebnis in meine Erinnerung eingeht, weil es kommt auch da einfach drauf an, wie man damit umgeht und solange man einfach locker bleibt. Und ich glaube, das habe ich mittlerweile mit 20 Jahren Bühnenerfahrung, über 20 Jahren Bühnenerfahrung, jetzt einfach schon, da bin ich einfach entspannt. Also, was soll groß passieren? Wir sind alle nur Menschen. So, man muss nur irgendwie gut wieder aus der Situation rausfinden, am besten mit Humor.
Ich finde das ja teilweise als Konzertbesucherin wahnsinnig lustig oder wahnsinnig cool, wenn du dann quasi auf der Bühne siehst, jetzt müssen sie abbrechen, weil jetzt ist irgendwas passiert, und das macht, weil es die Personen, die du halt dort ansiehst, so viel menschlicher macht, und dann kannst du auch nach Hause gehen und sagen, das war jetzt genau bei dem Konzert und das war jetzt eben ganz was Spezielles, und das ist fast so wie ein kleiner Bonus, den man damit
total hat. Ich meine, solange es ein gutes Konzert ist, wenn jetzt natürlich alles irgendwie, wenn man wirklich sagt, okay, es war einfach kein gutes Konzert und
ja, also wenn sich so
die
häuft,
Leute,
dann ist es eher.
Ja, die Leute waren nicht gut drauf oder man hat gemerkt, da war irgendwie keine Chemie auf der Bühne, dann ist es natürlich einfach blöd. Aber so, wenn alles eigentlich gut ist und man sich dann mal verspielt, aber Ey, ganz ehrlich, ich kenne auch Tage, an denen wurmt mich das mehr und an anderen wurmt mich es gar nicht. Also an manchen denke ich dann, ah, du bist voll schlecht und an anderen denke ich, ja, scheiß drauf, ist alles schön. Also auch das ist so stimmungsabhängig.
Ich stelle mal die letzte mit Milch und Zucker Frage. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2029.
Ja.
Hier mal rechnen. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Also wenn ich da drüber nachdenke, dann ist am besten, sind noch ganz viele Dinge gleich. Das heißt, meine Familie, meine Freunde sind gesund und relativ sicher in dem, was sie machen. Hier und da könnten einige noch ein bisschen glücklicher sein, aber wenn ich mal davon ausgehe, wir sind immer noch mit der Band unterwegs, ich bin glücklich als Musikerin, ich bin immer noch gesund. Und was so Cherry on top wäre, wäre, dass ich dieses, was alle Selbstständigen haben, dass ich mich finanziell etwas sicherer fühlen würde. Also es ist alles gut, ich möchte mich nicht beschweren, aber dieses Angst vor der Zukunft und solange alles so bleibt, wie es jetzt ist, ist es okay, aber es dürfte jetzt auch nicht groß was passieren. Ich glaube, in dem Zustand sind viele. Also ich dürfte jetzt nicht einfach umziehen müssen oder jemand bräuchte aus meiner Familie große Unterstützung oder so. Das kann ja alles mal passieren oder ich werde krank. Das ist alles ja möglich, dass man dann einfach Geld braucht. Und das ist was, was mich als selbstständige Musikerin auf jeden Fall immer mal stresst. Auch so im Hinblick, wie gesagt, aufs Alter. Da wünschte ich mir, dass ich ohne mein Leben groß zu ändern eigentlich. Also ich möchte nicht irgendeinen Job, in dem ich viel verdiene oder sowas. Das liegt mir ganz fern. Dann möchte ich lieber das Risiko eingehen, so weiterzuleben und hoffe, dass alles gut geht. Aber das wäre wirklich schön, wenn das anders wäre und ich mir auch ermöglichen könnte, viel zu reisen. Also viel, ich bin glücklich in Berlin, aber ich würde einfach gerne viel öfter wegfahren, ob das mit dem Zug, also es muss jetzt nicht immer weit wegfliegen sein, man kann auch ja mit dem Zug an schöne Orte fahren, die nicht weit weg sind. Aber dazu braucht man natürlich auch finanzielle Mittel. Und das fände ich, das wäre so, also wie gesagt, das vorher ist natürlich viel wichtiger, die Gesundheit, die Zufriedenheit. Aber das würde ich mir wünschen, dass es irgendwann ein bisschen anders wäre. Ziemlich ehrlich, oder?
Total. Ich Affilio auch selbstständig. Ich kenne das.
Ich finde auch, ist es ja oft immer noch so ein Tabuthema, über Geld zu reden. Also wollen ja viele nicht, aber es ist einfach, auch wenn es nicht das Wichtigste ist, aber ich habe einfach Phasen in meinem Leben gehabt, in denen habe ich überlegt, ob ich mich mit einer Freundin treffe, die in Kreuzberg wohnt, was für mich ein U-Bahn-Ticket bedeutet hätte und vielleicht auch einen Kaffee in einem Café zu bezahlen. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich das Geld nicht ausgeben wollte. Ist jetzt zum Glück schon lange her, aber ich kann es noch sehr gut nachempfinden und ich weiß auch, dass so ein Zustand auch wiederkommen kann. Deswegen, Geld ist nicht alles, aber kein Geld zu haben ist absolut scheiße. Und da geht sehr viel Lebensfreude verloren. Und deswegen, ja, es finde ich das einfach ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das können viele, viele auch einfach nachvollziehen. Und das geht auch mir so und vielen, vielen, die ich kenne.
Glaubst du, wirst du in 5 Jahren die Person sein, die in einem Raum sitzt und anderen Frauen in ihrem Weg in die Musik hilft?
Also, ich mache das schon teilweise. Also ich habe auch über mein Label schon, ich habe zwar auch, ich habe da auch meinem Gitarristen geholfen, der wunderschöne Musik, von dem ich wunderschöne Musik über mein Label rausgebracht habe. Und ich habe auch schon einer anderen Sängerin geholfen und sie unterstützt dabei. Ich glaube jetzt nicht, dass es so mein Lebensinhalt wird. Aber bei mir ist es immer so, ich nehme Gelegenheiten, wenn sie kommen. Das heißt, wenn ich jemanden treffe und was irgendwie eine Connection spüre mit dieser Person und ich weiß, ich kann sie unterstützen, dann mache ich das. Das hatte ich jetzt lustigerweise auch gerade im Urlaub. Da habe ich eine tolle Yoga-Lehrerin kennengelernt, die einfach mit Handy und Film, sie hatte die Idee, sie will auch gerne so Videos eigentlich machen für YouTube und sie wusste aber absolut nicht wie und hat dann angefangen zu erzählen, sie müsste sich ja erstmal Equipment kaufen und dann meinte ich so, warte mal, stopp, du musst dir gar nichts kaufen. Mit dem Telefon, was du hast, kannst du super Videos machen, du kannst sogar damit ein Voice-Over machen und dann habe ich ihr halt das erstmal erklärt und mich dann mit ihr getroffen und mit ihr zusammen ein Video aufgenommen und ihr halt alles erklärt, wie sie es machen kann und sowas macht mich absolut glücklich. Und das liebe ich, andere so zu supporten und zu sagen, ey, ich kann dir total die Angst nehmen. da ist nicht so viel nötig, wie du gerade denkst, um da überhaupt mal anzufangen. Und so ist es auch mit Musikerinnen. Aber es ist nicht so, dass ich diese Situation so mit Absicht suche. Vielleicht wird sich das in Zukunft ändern. Aber bisher war es immer so, ich hatte Begegnungen oder jemand hat auch jemanden an mich weitergeleitet oder so. Und dann habe ich das entweder gefühlt oder nicht. Und ich glaube, so wird es wahrscheinlich in 5 Jahren auch noch sein. Aber ich muss sagen, mein Leben ist eine einzige Wundertüte. Es hat sich so viel ergeben, was ich niemals gedacht hätte mit Anfang 20. Ich hätte nie gedacht, dass ich in einer Rockband spiele. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt so Songwriting so viel mache, auch für andere KünstlerInnen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in einem Altersheim arbeite. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Bass spiele in meiner eigenen Band. Also oder ein Kinderlied schreibe. Also es sind so viele Sachen passiert in meiner Laufbahn, die ich nicht geplant hatte. Am Anfang war natürlich mein Plan, ich werde Sängerin in meiner Band. Punkt. Und deswegen lasse ich mich da auch überraschen. Ich schließe es nicht aus, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt drauf hinarbeite oder so. Aber ich habe auf jeden Fall Mittel, um Leute zu oder junge Frauen zu unterstützen. Und das mache ich auch gerne.
Damit sind wir für heute am Ende angelangt. Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Beziehungsweise wo finden sie dich denn? Wo können sie dich anhören?
Ach ja, anhören kann man meine Musik auf jeden Fall auf Spotify und Deezer und Tidal, alle Streamingdienste oder auch auf YouTube, wo es ja dieses Lied, dieses erste, von dem du gesprochen hast, auf Federn. Wusste ich gar nicht, dass es jetzt 10-jähriges Jubiläum quasi hat. Danke für die Erinnerung. Da gibt es natürlich auch Musikvideos. Und wenn man mich jetzt persönlich erreichen will, geht es auf jeden Fall am besten über Instagram oder über meine Homepage. Da gibt es ja dann auch meine E-Mail-Adresse. Da kann man mich auf jeden Fall auch erreichen, wenn man jetzt sagt, Mensch, der möchte ich jetzt aber mal aus dem und dem Grunde E-Mail schreiben.
Kann man dir auch einen Fax schicken?
Ich müsste das Faxgerät nochmal anschließen, aber ja, theoretisch. Man kann doch auch noch so Faxe schicken online. Also ich glaube.
Ja, stimmt.
Ja.
Und natürlich kann man dich bei Matzenkonzerten sehen und hören.
Ja, das stimmt.
Das würde ich sehr empfehlen.
Ja, und ich gehe da sogar auch manchmal nach dem Konzert noch raus und gucke mal, was so Falco, unser Mercher, am Merch so treibt und wer da so rumlungert. Finde ich auch auf jeden Fall oft interessant.
Das finden wir super. Lisa, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und deine Musik und deine Sicht der Dinge und in die Musikbranche. Wir hoffen, wir hören ganz, ganz viel von dir bald. Und wer unsere anderen Folgen mit KünstlerInnen hören möchte, zum Beispiel mit Sascha, der dir heute eine Frage gestellt hat, gibt es nämlich schon 3 davon von diesen Folgen bei uns. Oder auch Künstlerinnen wie Pam oder Lisa, eine andere Lisa, findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.